müssen ja immer wieder erinnert werden. Es ist im natürlichen Bereich so, dass man uns manchmal erinnern muss, aber es ist auch im geistlichen Bereich, dass wir uns, manchmal erinnere ich mich im natürlichen Bereich, wenn ich meinen Hut auf habe und irgendwas arbeite, ne? Dann erinnere ich mich daran, dass ich der Sohn meines Vaters bin. Könnt ihr euch das vorstellen? Und wenn ich in den Spiegel gucke, im Alter, vielleicht kann Martin das bestätigen, der hatte zwar keinen Bart, aber es gibt so Situationen, also nicht du, mein Vater hatte keinen Bart, aber es gibt so Situationen, da gucke ich so wie der, oder ich sage, wenn ich so einen Spruch bringe, irgendwas, ne, dann sage ich das genauso wie der. Und ich habe immer gedacht, ich fand meinen Vater in Ordnung, aber ich hatte nie die Absicht, so zu werden wie er. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das ein bisschen nachvollziehen könnt. Man will ja nicht so wie so ein Alter werden, ne? Wenn man jung ist, dann denkt man auch, das kann weg, ne? Also, die dürfen noch da sein, aber die müssen nicht unbedingt hier die Atmosphäre bestimmen. So, langsam merke ich, werde ihm ähnlicher und das macht mich stolz, ne? Heute macht mich das stolz. Ja. Und im geistlichen Bereich wollen wir auch gucken, dass wir unserem Vater ehrlich werden. Ähnlicher werden. Vielleicht ist das auch ganz natürlich, so wie ich meinem Vater ähnlicher werde, meinem Natürlichen, mit dem Älterwerden. Vielleicht werde ich auch meinem Vater im Himmel ähnlicher. Kann sein. Ich halte das für möglich. Einfach dadurch, dass ich von ihm geprägt werde und dass ich Umgang mit ihm habe. Vater, ich bitte dich, dass du uns durch dein Wort jetzt ansprichst, Herr, dass du uns eine Kleinigkeit gibst, die wir mitnehmen können und die Glauben in uns weckt, Vertrauen für heute und für morgen, für die kommenden Tage, dass wir selbstverständlicher und klarer mit dir Umgang haben können, Herr. Dass wir neu erkennen, wer wir sind und dass wir neu bewegt werden aus Glauben, aus Vertrauen. Amen. Ja, ich habe ein Thema für meine Predigt. Das wundert die Leute, die immer mich nach dem Gottesdienst fragen, was soll ich da denn draufschreiben oder was soll das sein, was du da gesagt hast? Worüber hast du eigentlich gesprochen, Ulrich? Da muss ich auch immer fragen, Junge. Das sagen mir dann, der eine oder andere sagt mir, worüber ich gesprochen habe und ich bin verwundert. Aber diesmal habe ich eine Idee davon, worüber ich reden möchte. Ihr merkt, ich mache ein bisschen Spaß. Ne? Ich weiß meistens schon so, worüber ich reden möchte, auch heute. Und heute ist, ich würde es mal bezeichnen mit der Überschrift, Abraham Gott persönlich nehmen. Wer hat schon mal von Abraham gehört? Eine rein rhetorische Frage, ich gehe davon aus, fast alle, die jetzt im Moment im Raum sind. Fast alle oder alle. Abraham wird oft als der Vater des Glaubens bezeichnet. Also der Vater des Glaubens der Juden und auch als Vater des Glaubens der Christen. Wie kommt man zu so einem Titel? Abraham, von dem heißt es auch unter anderem, dass er ein Freund Gottes war. Ich sage das gerne immer wieder. Ich kenne nur zwei, belehrt mich gerne, ihr Bibelschüler, Studierten. Ich glaube, es gibt nur zwei Freunde Gottes im Alten Testament. Zwei Freunde Gottes, die genannt werden. Weiß jemand den anderen? Mose. Abraham und Mose. Ich glaube nicht, dass David als Freund, belehrt mich, Mose und Abraham. Aber können wir mal uns mit beschäftigen, falls ich mich täusche, ne? Mose und Abraham in jedem Fall. Ob David als Freund Gottes bezeichnet wird, weiß ich nicht. Aber es gibt Hoffnung. Kleiner Ausflug, so. Es gibt Hoffnung. Für uns jedenfalls. Weil seit dem Neuen Testament, ne? Gibt es ein paar Freunde Gottes mehr. Ist das richtig, was ich sage? Warum? Wie komme ich da drauf? Im Johannesevangelium, ich glaube Kapitel 17, 15, 14, ich weiß es nicht mehr genau, spricht Jesus mit seinen Jüngern in der Zeit, wo er Abschied nimmt und sie darauf hinweist, Leute, jetzt ist es bald so weit, dass ich gehen muss. Da versucht er, die aufzubauen, ne? So ein bisschen. Und ihnen zu sagen, Leute, ihr seid jetzt verantwortlich, das ist aber gar nicht so schlimm, sagt er zu ihnen. Das ist nicht so schlimm, dass ihr jetzt in Zukunft ohne mich auskommen müsst, weil ich werde dann den Heiligen Geist senden, der euch an alles erinnert, der euch an alles erinnert, was... Möchtet ihr was beitragen? Dann setz dich bitte wieder hin. So, danke schön. So, der wird euch an alles erinnern, was ich euch... Der wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und dann sagt er, alles, was ich vom Vater empfangen habe, das habe ich euch mitgeteilt. Also Jesus sagt diesen Leuten, mit denen er unterwegs war, seinen Schülern, sagt er, ihr habt jetzt ausgelernt. Ich habe das gerade, haben wir eine Schulentlassung gehabt von Lisa Marie. Ne? Ja, da standen die alle, da wurde ihnen gesagt, so, das ist jetzt hier vorbei, haben die gesagt. Die standen da alle, so halbfertig, ne? Mit ungefähr 16, 17 ist man irgendwie noch halbfertig und da wird einem gesagt, jetzt warst du 9 oder 10 Jahre in der Schule, da hast du einen Abschluss und das war's jetzt mit Schule in diesem Sinne. Ne? Du bist jetzt fertig damit. Das war auch ein bisschen, ich schätze, der manch einer wird jetzt erst wach und wird kapieren, Junge, jetzt kommt was anderes. Ne? Könnt ihr euch erinnern, als ihr aus der Schule entlassen wurdet? Und vielleicht hat der eine oder andere gedacht, jetzt sind wir total endlich frei. So endlich ist es damit vorbei. Und dann geht es erst richtig los. Das haben dann die da Reden gehalten haben, auch versucht, den Schülern zu sagen, ja, diese Achterbahn der Schule, das wird als Bild gewählt, die wird jetzt in die Achterbahn des Lebens übergehen. Mir wurde ganz anders, ne, weil ich mich daran erinnern konnte, was das alles bedeutet für diese jungen Leute. Ne? Hallo? Ihr könnt euch erinnern? Das ist ja nicht, das geht ja dann nicht alles von alleine weiter. Aber ihnen wurde gesagt, ihr habt das gelernt, was ihr braucht, um im nächsten Bereich klarzukommen, ne? Sonst hätten sie den Abschluss nicht gekriegt. Sie haben gelernt, was sie brauchen, um eine Berufsausbildung schaffen zu können oder auch eine weiterführende Schule. So ähnlich hat Jesus zu den Jüngern gesagt, eigentlich habe ich euch alles beigebracht, was ihr wissen müsst. Und dann kommt auch noch der Geist Gottes, der euch an alles erinnert. Und dann hat er ihnen noch was viel, viel für mich, ich bin ja so ein viel Wichtigeres gesagt. Also ich weiß nicht, ob ich genug weiß. Ich weiß auch nicht, ob das immer so wichtig für mich war, diese Sachen. Was immer wichtig für mich war, in meinem Zusammensein mit Jesus, könnt ihr euch das erahnen und erraten? Ich hatte immer ein freundschaftliches Verhältnis zu Jesus. Ich musste erstmal, später hat man mir erstmal beigebracht, dass das so nicht geht. Ne? Etwas mehr Gottesfurcht und etwas mehr Respekt. Als Jesus mir begegnet ist, als 13-Jähriger, also nicht er, sondern ich war 13. Und zu der Zeit war es so, dass ich, Jesus ist mir als Freund begegnet. Gut, ich bin über alles Mögliche gelehrt worden, auch irgendwie durch die vielen Bibelstunden, die wir hatten und die vielen Sachen, wo wir uns mit der Bibel beschäftigt haben. Aber genauso wichtig war es, so, dass er das mit mir gemacht hat, was er hier auch zu den Jüngern sagt. Er sagte nämlich, ihr seid gar keine Jünger, Schüler mehr. Ne? Ja klar, ihr müsst und sollt noch weiter was lernen, man muss das ganze Leben lang was lernen, aber jetzt, hier ist ein Punkt, es geht um viel, viel mehr, ihr seid nicht nur Schüler, sondern alles, was ich von meinem Vater empfangen habe, habe ich euch gegeben und dann sagt er ungefähr in der Ecke im Johannesevangelium, sagt er, ich nenne euch nicht mehr Knechte, ich nenne euch auch nicht Jünger, Schüler oder irgendetwas, ich nenne euch Freunde, das heißt auf Augenhöhe, ist das richtig, was ich sage? Wenn von Abraham gesagt wird, dass er ein Freund Gottes war, dann wird darin zum Ausdruck gebracht, dass Gott ihn als jemanden angesehen hat, mit dem er endlich mal sich halbwegs auf Augenhöhe unterhalten konnte. Die Leute haben alles Mögliche geglaubt damals. Wisst ihr? Vor Abraham. Alles mögliche Zeugs. Wir waren gestern in Hamburg. Unsere Johanna Olberding hat bei einem Theaterstück mitgemacht. In so einem Garten, das war total klasse, so ähnlich wie bei der Taufe, die wir letztes Jahr hatten. Schöner Garten, Stühle aufgestellt und da wurde ein Theaterstück vorgeführt. Wisst ihr, da ging es um die griechische Mythologie, ne? Die griechischen und die römischen Götter kamen da drin vor. Ich fand das sehr unterhaltsam. Da könnte man auch eine Ansprache drüber halten. Aber eins ist sicher, dass die Leute, alle die von diesem einen Gott nichts wissen, ne? die haben alle möglichen Vorstellungen über Gottheiten und Geschichten. Wir wissen, dass Paulus damals in Athen sich hingestellt hat, gesagt, ja, alles nett, eure Götter, ne, aber ich predige euch den, von dem ihr noch keinen Namen habt, ne? Und dann hat er von Gott gesprochen. Also, was ich sagen möchte ist, als ein Abraham von Gott berufen wurde, da hat Gott einen Freund gesucht, ein Gegenüber, nämlich das, wozu er die Menschen geschaffen hat. Wozu hat Gott den Menschen geschaffen? Nach seinem Bilde, dass er in seiner Art und Weise ist irgendwie und das, damit er ihn mit ihm Gemeinschaft haben kann. Hat er gemacht mit Adam im Paradies täglich. Wir wissen, das ist ein bisschen schwer geworden nachher mit Sündenfall. Zu guter Letzt versucht Gott, oder besser gesagt am Anfang, einem erneuten Anfang, sucht Gott den Abraham, ruft ihn und sagt, geh aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und da wohnen zwar Leute und so, aber egal, da gehst du hin. So, und Abraham macht das. Abraham geht in dieses Land. Und dort lebt er jahrelang und macht alle möglichen Erfahrungen mit Gott, vielleicht auch ohne, ich weiß es nicht, ein paar gab es, wo ich denke, das hätte er sich sparen können. Aber Abraham, es gibt einen ganz entscheidenden Augenblick dann nochmal in Abrahams Leben. Da kommt Gott zu ihm und sagt ihm, du wirst einen Sohn bekommen. Das war sehr nett, weil Abraham sich an sich runter, guck mal an dir runter, wie alt bist du? Männer unter uns. Ein paar von uns können vielleicht noch Söhne zeugen, und das kann man ja ziemlich lange. Aber wenn es so lange nicht geklappt hat und man das ernsthaft versucht hat, die haben das versucht, ne? Sarah und Abraham, waren schon ein bisschen zusammen, hatten noch keinen Sohn. Und dann sagt Gott ihm, als er schon alt ist, und Sarah noch viel älter, glaube ich, oder genauso alt, jedenfalls, da ist es noch unwahrscheinlicher, weil wenn eine Frau das Alter hat, wenn sie über diese, wie heißt das, Menopause, hinaus ist, ne, dann rechnet man da nicht mehr mit. Obwohl, ist Sarah nicht die Einzige. Es kam dann doch noch manchmal, wo die dachten, das war's schon, gab es dann doch noch mal einen Eisprung. So, Abraham hört von Gott die Ansage, du sollst einen Sohn bekommen. Und dann sagt er ihm noch was, du wirst Vater eines Volkes sein, oder mehrere sogar, ne? Und du wirst, du wirst Nachkommen haben, sagt er ihm. Du wirst Nachkommen haben, so wie Sand am Meer. Und da hätten wir früher gesagt, Sand am Meer ist viel und Sterne ist weniger, hätte ich früher gedacht. Aber mittlerweile wissen wir, wahrscheinlich gibt es ja, es gibt mit Sicherheit viel, viel mehr Sterne, als es Sand am Meer gibt. Wenn wir anfangen, uns das vorzustellen, wird's lustig. Ne? Versteht ihr? So, da draußen ist es sehr groß. Und das sagt er zu denen. Abraham war ja nicht blöd, der wusste das auch, wie das normalerweise, dass das gelaufen ist. Und er hört von seinem Gott, dem er gefolgt ist, in dieses fremde Land, ne, wo er immer noch kein Zuhause hatte. Wisst ihr das? Im Hebräerbrief steht, dass diese Jungs überhaupt kein Zuhause hatten. Abraham hat nicht wirklich ein Zuhause in dem Land gefunden. Hat er nicht. Sondern, da heißt es im Hebräerbrief, dass Abraham ein Fremdling in diesem Land geblieben ist. Und dass er gewartet hat auf ein anderes Zuhause im Himmel. So. Aber, also, er lebt als Fremdling in diesem Land, kann froh sein, dass das alles gut geht dort und er nicht fertig gemacht wird von irgendwelchen, denen das nicht passt. Und dann sagt Gott ihm da nach geraumer Zeit, da setzen wir noch einen drauf, du lebst nicht nur hier in diesem Land als Fremdling, sondern ich gebe dir noch eine Verheißung, nämlich dass von dir, ne, dass aus dir so zahlenmäßig so ein großes Volk hervorgehen wird, dass es mehr sind als Sand am Meer und Sterne im Himmel. Wenn wir jetzt davon ausgehen, nur am Rande, dass das nicht nur ein Bild war, ne? Wenn ich das jetzt ernst nehmen würde, was da gesagt wird, Nachkommen so zahlreich wie der Sand am Meer. So, da muss ich sagen, da reicht das Volk Israel nicht, ne? Da reichen die Juden nicht. Und da reicht auch nicht von dem anderen Sohn, wie heißt er noch? Ismael, ne? Reicht auch nicht. Das alles zusammen ist nicht so viel wie die Sterne im Himmel oder Sand am Meer. Aber wenn man davon ausgeht, dass Abraham auch der Vater aller Glaubenden ist, aller Christen, ne? dann kommen wir dem Sand am Meer schon näher, obwohl, ich glaube, das wird auch nichts. Gemeint ist, er wird Vater werden einer unvorstellbar groß, für ihn unvorstellbar großen Anzahl von Menschen. Das war das, was Gott zu Abraham gesagt hat. Wussten wir schon, wer wusste das alles schon? Deswegen konnte, die das schon wussten, konnten mir einigermaßen folgen. Die anderen staunen. Wovon redet Ulrich? Eigentlich möchte ich jetzt eigentlich das Wesentliche sagen. Das, worum es heute geht. Nämlich, ich habe gesagt, Gott persönlich neben Abraham. Ne? Als ich diesen Vers, den lese ich jetzt, einen Vers neulich mal wieder gehört und gelesen habe, da hat er mich direkt angesprungen. Und jetzt lese ich mal. Im Römerbrief, Kapitel 4, hat jemand eine Bibel mit oder ein Handy, könnt ihr gucken und euch das vielleicht zu Hause auch nochmal angucken dann später. Da heißt es, Römer 4, Vers 1, in der Lutherbibel, schöne Übersetzung an dieser Stelle. Da heißt es, also da schreibt Paulus, ne? Paulus ist uns ja bekannt und vertraut. Paulus sagt etwas über Abraham. Was sagen wir denn von Abraham, unserem leiblichen Stammvater? Was hat er erlangt? Das sagen wir. Ist Abraham durch Werke gerecht, so kann er sich wohl rühmen, aber nicht vor Gott. Denn, was sagt die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Ganz kurz, was sagen wir denn über Abraham? Paulus sagt, das sagen wir, ist Abraham durch Werke gerecht, so kann er sich wohl rühmen. Also er sagt, wenn das ein ganz toller war, ne? Wenn er so vieles richtig gemacht hat in seinem Leben und wenn es viel gibt, viele gute Werke, ganz tolle Sachen, dann kann der sich rühmen, sagt er. Okay. Aber es ist nicht das, worum es geht. Also, auch wenn wir Abraham toll und klasse finden, mit all dem, was er so geschafft hat, hat sich getraut da, ist da losgezogen, hat irgendwie in einem fremden Land gekämpft und hat sich um Leute gekümmert, wisst ihr? Damals war das ja so, da gab es keine Sozialversicherung, nix, ne? Damals war das so, dass ein Chef, ne? Ein Chef hatte die gesamte Verantwortung für die Leute, die in seinem Tross waren oder die bei ihm gearbeitet haben. Können wir uns noch erinnern? Gab es früher bei uns auch noch hier, ne? Dass ein Unternehmer, ein Martin, ich weiß nicht, wie das bei euch war, das Gefühl für Leute auch Verantwortung zu haben, ne? Die sind ja nicht nur funktionalisiert worden. Wenn du jemanden eingestellt hast, dann wusstest du ja auch, dass du Verantwortung übernimmst. Wenn der zum Beispiel woanders gearbeitet hat, ne? Und du sagst, oh, ich probiere das mal aus. Du hast vorher geguckt, geht das mit dem, ne? Wird das möglicherweise funktionieren? Und wenn du das Gefühl hattest, das kann ich gar nicht verantworten, vielleicht schafft er das gar nicht, ne? Hast du vorher schon Nein gesagt. Wisst ihr, was ich meine? Also mitdenken, mitversorgen. Früher haben die Gutsherren, einige von uns wissen das noch aus dem Film jedenfalls, so ein Gutsherr, der hat für alle seine Leute gesorgt. Auch wenn das ein Rüpel war und wenn die den nicht mochten vielleicht. Früher hatte ein Chef eine Verantwortung. Das haben heute immer noch Leute. Es gibt immer noch Leute, die sich so verhalten. Aber es hat sich einiges geändert dort. Damals war es so, dass Abraham für alle, die mit ihm unterwegs waren, war er von entscheidender Bedeutung. Und er hat für sie gesorgt. Und dessen kann er sich vielleicht rühmen. Und da können wir sagen, dass alle Achtung mit so einem Tross da in einem fremden Land und sich so um alles, ja, so für alles zu sorgen und das so gut zu leiten, das ganze Ding. Das ist schön. Das kann man über Abraham sagen. Da kann er sich rühmen, sagt er. Und dann heißt es, aber nicht vor Gott. Das dürfen wir uns auch nehmen für uns. Alles, was wir Gutes getan haben, ne? Hast du Gutes getan? Ich habe gerade gesagt, Martin hat vielleicht seine Arbeit verantwortungsvoll gemacht. Ne, wenn er Verantwortung hatte für andere und hat vielleicht, haben wir auch, wenn wir die Gelegenheit hatten, ein bisschen zu betrügen, haben wir das nicht gemacht und so, alles Mögliche. Vielleicht haben wir viele Dinge richtig und gut gemacht in unserem Leben, aber dessen können wir uns auch rühmen, das dürfen wir auch sagen, das habe ich gut gemacht. Wird auch jeder sagen, hast du gut gemacht. Aber das ist völlig belanglos. Paulus sagt, das ist ja schön und gut. Er sagt,
Nicht vor Gott. Vor Gott ist das überhaupt nicht von Bedeutung. Und dann sagt er hier in Vers 3, ich sage euch, wie lange ich noch mache. Das ist jetzt gleich 11 Uhr, ne? Und ich mache bis 5 nach 11 vielleicht auch weniger. Jetzt kommt der Vers. Denn wenn Abraham, Vers 3. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Das ist so der Kern der Sache. Was zeichnet Abraham aus? Abraham hat Gott persönlich genommen, ne? Wisst ihr? Das ist ganz wichtig. Ich habe jetzt viel geredet. Ich möchte, dass ihr das mitnehmt. Abraham hat Gott persönlich genommen. Er hat nicht an Gott geglaubt im Sinne von, ich glaube, dass es Gott gibt, ne? Ich sag das nochmal. Wir kennen die Stelle. Jesus sagt das, ne? Die Dämonen, na klar, sagt er. Die Dämonen glauben auch an Gott. Da gehört nicht viel zu, an Gott zu glauben, ihr Lieben. Es gehört nicht viel dazu, an Gott, an die Existenz Gottes zu glauben. Du musst dich nur vernünftig umsehen. Im Römerbrief, ich glaube, Römer 5, sagt Paulus, oder 8, da spricht er davon, dass die ganze Schöpfung von Gott spricht. Und dann sagt er, wirft er den Leuten vor, den Menschen, dass sie, obwohl man Gott in der Schöpfung schon erkennen müsste, sie überhaupt nicht nach ihm gefragt haben und ihn nicht geehrt haben und nicht gesagt haben, Mann, wer hat denn das gemacht? Wo bist du denn? Ne? Das ist ja so klasse. Nein, das interessiert die alles nicht, sind beschäftigt. So, und da sagt Paulus, das ist leider das Problem. Dass die Menschen, obwohl sie es eigentlich wissen müssten und spüren und sehen, nicht nach Gott gefragt haben. So, das ist das eine. Was passiert ist, viele Menschen glauben an die Existenz Gottes. Stimmt das, was ich sage? Ich glaube, viele Menschen, ich habe immer gedacht, die glauben alle überhaupt nicht. Nein, nein, nein. Wir haben ganz viele Leute in Kirchen, in Moscheen, in irgendwelchen Tempeln auf dieser Welt, die glauben tatsächlich an die Existenz eines Gottes oder des etwas Göttlichem. Da oben einer. So. Aber was ist denn jetzt das Besondere an Abraham? Was ist das Besondere an uns? Was haben wir denn hier, die meisten von uns, erlebt? Was macht unseren Glauben aus? Das muss das sein. Vielleicht erzähle ich euch was, wo ihr sagt, ja klar, ist ja logisch, mache ich ja jeden Tag. Aber das muss es doch sein. Es muss doch das sein, dass ich Gott glaube. Dass ich Gott glaube. Nicht, dass ich an ihn glaube. Das ist ja eh klar. Jedenfalls für Christen, ne? Also an Gott, wer was von Gott empfangen will, der muss glauben, dass er ist, heißt es da. Und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird, ja. Aber dann, selbst wenn ich dann irgendwie Gott so begegnet bin, dann bin ich ja immer noch nicht da, wo Abraham ist, meine Lieben. Dann bin ich noch nicht da. Abraham hatte viel, viel mehr. Abraham hatte, dass er Gott glauben konnte für sein Leben. Und wenn jemand ein Christ wird, wenn jemand in die Gegenwart Gottes kommt, wenn jemand Jesus begegnet, dann hört das da nicht auf, dass er sagt, oh Mann, jetzt weiß, glaube ich, dass es dich gibt, sondern dann kommt eigentlich, dass ich Gott glaube, was er mir zusagt, was er über mein Leben sagt. Was bedeutet das, wenn es einen lebendigen Gott gibt? Dann bedeutet das, dass ich geschaffen bin, dass mein Leben nicht ohne Sinn und Ziel ist. Dann bedeutet das, dass dieser Gott mich zu etwas geschaffen hat, zu einem bestimmten Punkt. Ist das richtig? Ne? Auch heute Morgen noch gilt das für unser Leben, dass Gott uns nicht, wir sind nicht zufällig da und fangen irgendwann an zu kapieren, oh ja, da gibt's ja auch noch einen Gott, das ist schön, ich glaube das. Nein, es geht darum, dass wir damit rechnen, dass Gott hier und heute und nächste Woche mit uns etwas möchte, für uns etwas hat. Das ist der Glaube Abrahams gewesen. Er glaubte Gott, er vertraute Gott, indem er ihm abgenommen hat, was er zu ihm gesagt hat. Am Rande, er hat zu ihm gesagt, du wirst einen Sohn kriegen, das war sehr unwahrscheinlich, und daraus werden dann so viel wie die Sterne am Himmel. Nochmal, was hat Gott dir zugesagt für dein Leben, für heute? Womit rechnest du noch? Ich würde mir das wünschen, dass wir das neu von Gott erbitten, dass wir sagen, hast du mir irgendwie, ich habe manches vergessen. Monika muss mir oft die Sachen nochmal sagen. Hast du mir schon dreimal gesagt, dann wird die wütend. Ne? Ich weiß nicht, ob das Alter ist, Demenz oder einfach Überforderung. Ne? Ich vermute, es hat mit dem Rechten zu tun. Mit dem Letzten, nicht mit dem Rechten. Mit dem Letzten, dass ich vielleicht einfach mit zu vielen Dingen beschäftigt bin. Aber es ist so, dass man mich erinnern muss. Und ich glaube, auch die, die noch ganz klar bei Verstand sind hier heute Morgen, das seid ihr ja alle, ich glaube, wir brauchen es, dass Gott uns in unserer jetzigen Situation sagt, ja, wo stehen wir denn jetzt? Ne? Was soll denn sein, wenn ich 80 bin? Ne? Oder 90? Könnt ihr mir folgen? Ich hoffe es. Abraham glaubte Gott. Glaubst du mir das? Wisst ihr dieses, glaubst du mir das? Das glaube ich nicht. Oder noch schlimmer, wenn ich vielleicht gar nicht glauben kann, dass Glaube persönlich ist. Ne? Wenn ich gar nicht glauben kann, dass es persönlich sein soll. Die allermeisten Menschen in Kirchen haben das Problem, dass sie von einem persönlichen Glauben nichts wissen. Für die heißt christlicher Glaube, für die heißt Glauben an Gott, dass sie an die Existenz Gottes glauben. Aber Gott möchte mehr, so wie bei Abraham. Gott möchte von dir und Gott möchte von diesen Menschen gerne, dass sie ihm glauben. Das kannst du deinem Nachbarn sagen. Gott möchte, dass du ihm glaubst. Glaub ihm doch. Amen.